Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, batsch, die Ohrfeige knallt. Der Abdruck einer Hand zeigt sich auf der Wange in Rot. Und jetzt? Wie fühlt sich der Getroffene? Wie reagiert der, der sich nun die schmerzende linke Wange hält? Was würden Sie, was würdet ihr tun? Eine zweite Situation, einer schimpft. Nein, er schimpft nicht nur, er verflucht den anderen richtig. Was da für Ausdrücke durch die Luft wirbeln, Worte, die man nicht wiederholen möchte und schon gar nicht von der Kanzel hören will. Man würde die Hand vor den Mund nehmen und der, den diese ganzen schlechten Wünsche treffen, was macht der? Was würde das mit euch machen, wenn ihr diese Hasstirade abbekommen würdet? Eine dritte Situation. Von einem wird gefordert, was er hat. Mehr als recht und billig. Das ist doch nicht fair. Er hält das, was er hat, in der Hand. Noch. Wie reagiert er? Wie geht er mit der Forderung um? Liebe Gemeinde, Fragen über Fragen. Unser Predigttext hingegen bietet klare Antworten. Er sagt denen, die hören, wie ihre Reaktion jeweils aussehen sollte oder könnte. Ich lese den Predigttext aus Lukas 6, die Verse 27 bis 38. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Schlägt dir jemand ins Gesicht, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Wenn jemand einen Umhang will, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir etwas weggenommen wird, dann versuche nicht, es wiederzubekommen. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dann verdient? Denn das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nun denen etwas leiht, von denen ihr es sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles wiederzubekommen. Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun. Ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt wie Kinder des Höchsten. Denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet auch ihr freigesprochen werden. Gebt, und es wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch für euch verwendet werden. Gott segne sein Wort an unseren Herzen. Liebe Gemeinde, das klingt wie nicht von dieser Welt. Realistisch wäre, wenn der, der sich die Ohrfeige einfängt, ohne lange nachzudenken, zum Gegenschlag ausholt. Realistisch wäre, wenn der, dem der Mantel genommen wird, den Rest, den er noch am Leib hat, noch fester an sich klammert. Und wenn man nur dem etwas leiht, von dem man erwartet, dass man es zurückbekommt, vielleicht mit einem Dankeschön oder mit Zinsen. Die Welt läuft doch nach der Regel, wie du mir, so ich dir. Der Predigttext ermuntert uns nun, anders zu reagieren. Unerwartet, besser, großzügiger, barmherziger. Und er verlangt den Hörern ganz schön was ab. Er sagt: Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Dazu muss man den anderen sehen, seinen Blickwinkel einnehmen und nicht nur bei sich bleiben. Diese Weisheit, etwas aus der Perspektive des anderen zu sehen, gibt es nicht nur bei uns Christen. Indianer Nordamerikas sagen das so: Urteile nie über einen anderen, bevor du nicht einen Mond lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Im Normalfall sieht man die Welt aber nur aus den eigenen Augen und das mit Tunnelblick. Denkt doch mal an den letzten Streit, an dem ihr beteiligt wart, zurück, wenn euch das noch im Gedächtnis ist. Oft fängt es mit einer Kleinigkeit an und diese kleine Sache weiß man am Ende gar nicht mehr. Einer ärgert sich. Mit seinem Ärger im Bauch tritt er an einen anderen heran. Du hast schon wieder, kann zum Beispiel so ein Einstieg sein. Oder wenn jemand auf einen anderen Streit Bezug nimmt: Das ist genau wie das letzte Mal, als du. Das heizt weiter an. Spätestens dann hast du es geschafft, dass der andere mit in den Streit einsteigt, weil er auf dem Ärger vom letzten Streit aufbauen kann. Je lauter und emotionaler du den anderen beschuldigst, umso größer ist die Chance, dass auch der andere nicht nur etwas ärgerlicher wird, sondern richtig kocht vor Wut. Die Lautstärke nimmt zu und auch die Emotionalität. Das Hirn stellt auf Flucht oder Angriff, klack. Es kann nicht mehr denken. Eine Tür knallt zu. Wenn es dabei bleibt, statt liebt eure Feinde, heißt es dann: Du mich auch. Selig, liebe Gemeinde, wer sich in solchen Situationen im Griff hat. Vielleicht gelingt es ja so, wie der Predigttext es meint: durch Segnen, also durch gute Worte und Gedanken dem anderen gegenüber. Dadurch, dass man den anderen und seine Bedürfnisse in das Stoßgebet im gerade eskalierenden Ärger mit einschließt. Weil man ihn und seine Situation zu verstehen sucht. Die Frage ist: Habe ich mich im Griff? Gelingt es, das böse Wort zurückzuhalten? Schaffe ich es, dem Chef, der Mitarbeiterin, dem Kollegen nicht das an den Kopf zu werfen, was mir auf der Zunge liegt und was ihn oder sie so richtig schön treffen würde? Es geht darum, den anderen zu lieben, wie Jesus es uns gesagt hat. Gerade dann, wenn er eben wirklich nicht liebenswert ist. Es geht darum, für den anderen ein Herz zu haben, wenn er gerade keines für mich hat. Das ist eine ganz große Herausforderung. Eigentlich geht es immer wieder um die gleiche Frage. Wem geben wir die Gewalt über uns? Jesus scheint unglaublich viel zu fordern. Keine Frage. Tatsächlich gibt es Menschen, die dieser Botschaft Jesu folgen und dadurch Unglaubliches bewirken. Ich denke da an den südafrikanischen Bürgerrechtler Nelson Mandela. Er wurde 1990 nach 27 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Er war damals der berühmteste Strafgefangene der Welt. Sein Vergehen war, dass er sich in seiner Heimat Südafrika dafür einsetzte, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben sollten, unabhängig, ob sie schwarz oder weiß waren. Dafür wurde er ein Vierteljahrhundert ins Gefängnis geworfen. Vor der Entlassung Mandelas aus der Haft zitterte die ganze Welt. Ein Mann, dem man alles genommen hatte, dem man das halbe Leben in den Kerker gesperrt hatte, was würde der nun tun, der moderne Graf von Monte Cristo? Würde er nun eiskalt Rache nehmen? Nelson Mandela kam frei, mehr noch. Er kam an die Macht. Er wurde Präsident von Südafrika, der erste schwarze Präsident dieses Landes, demokratisch gewählt. Seine größte Sensation: Mandela widerstand der Versuchung, sich zu rächen. Stattdessen begann er eine Politik der Versöhnung zwischen Schwarz und Weiß. Als gläubiger Christ hat er eine neue Ära eingeläutet in Südafrika, indem er tatsächlich das tat, was Jesus sagt: Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Im Dezember 2013 ist er hochbetagt gestorben. Gestern, zum 30. Jahrestag des Mauerfalls, waren die Bilder wieder in den Medien zu sehen. Die feiernden Menschen auf der Berliner Mauer, Umarmungen und Freudentränen nach Jahrzehnten der Trennung und Feindschaft. Und doch wäre der 9. November 1989 nicht möglich gewesen, wenn nicht einen Monat zuvor 70.000 Menschen in Leipzig den Mut gefunden hätten, auf die Straße zu gehen. An diesem Tag mussten alle Demonstranten damit rechnen, diesen Mut mit dem Leben zu bezahlen. Auf den Dächern waren Scharfschützen postiert. Klinikärzte sollten ihre Abteilungen für Schussverletzungen freihalten. Blutkonserven waren vorbereitet. Alle Zeichen deuteten auf Blutvergießen hin. Einer der entscheidenden Gründe, warum es nicht dazu kam, war die Ansprache vom Pfarrer Christian Führer, der den Menschen immer wieder einschärfte, auf Gewalt zu verzichten. Mit Kerzen in den Händen sollten sie demonstrieren und damit zeigen, dass sie friedlich bleiben wollten. Christian Führer brachte es auf den Punkt: Mit einer Kerze in der Hand kann man keine Steine werfen. Wie kraftvoll und im wahrsten Sinn des Wortes entwaffnend diese Art der Demonstration war, machte ein Kommentar des damaligen Volkskammerpräsidenten Horst Sindermann deutlich, der im Rückblick sagte: Wir waren auf alles vorbereitet, aber nicht auf Kerzen und Gebete. Beispiele, die zeigen, dass dieser Weg, den Jesus uns zeigt, alles andere als weltfremd und naiv sind. Ja, liebe Gemeinde, es gibt Menschen, die so etwas zustande bringen. Wir könnten noch viele Namen solcher großen Frauen und Männer zusammentragen. Aber viel wichtiger ist die Frage: Bin auch ich zu so etwas in der Lage? Kann ich mich gegenüber einem Menschen entgegenkommend verhalten, der mir böse gesonnen ist? Gelingt mir das auch in meinen kleineren verletzt worden Geschichten? Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Schaffen wir das? Als wenn Jesus unsere Frage geahnt hätte, hat er in seine Feldrede etwas eingefügt, das uns das Ganze leichter machen will. Sozusagen Jesus und die Sache mit der Barmherzigkeit für Anfänger. Jesus sagt zwischen all den großen Forderungen plötzlich: Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Das ist nun etwas ganz anderes. Nach dem Feuerwerk von Feindesliebe, Backe hinhalten und alles, was man hat hergeben, erscheint es wie ein freundliches Zugeständnis. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Behandle deinen Nächsten so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das ist ein Anfang. Das überfordert uns nicht. Damit können wir etwas anfangen. Es ist nicht die große Kunst, den Menschen gern zu haben, der auch mich gern hat. Aber es ist ein Anfang. Und nach diesem Anfang folgt dann, einem anderen Menschen freundlich zu begegnen, noch bevor der zu mir freundlich und zugewandt ist. Sozusagen als Vorschusslorbeer. Diese Verhaltensweise kann und wird enorm positive Folgen haben. Und dann habe ich vielleicht den Mut und die Kraft zur Königsdisziplin. Dort, wo mir böse mitgespielt wird, nicht böse zurückzuspielen. Dazu sagt Jesus einen dieser ganz einfachen Jesus-Sätze, die es aber auch in sich haben. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Damit ist unser Vater im Himmel gemeint, Gott. Er ist unendlich barmherzig. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Nicht die Gerechtigkeit macht es letztlich, sondern die Barmherzigkeit. Am Reformationstag, einige von uns waren dabei, sagte Dr. Seitas in seiner Ansprache, das Christentum muss barmherzig sein, der Staat aber gerecht. Ich meine, wir Christen sollen natürlich auch gerecht sein, aber es ist unser Auftrag, mit dem Maß der Liebe unseres Herrn barmherzig zu sein. Barmherzig, wie auch unser Vater im Himmel immer wieder mit uns barmherzig ist, weil er seine Kinder liebt. Wie schön und deutlich ist diese Liebe in unserem neuen Lobpreislied ausgedrückt. Ich zitiere mal ausschnittsweise. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Versöhnung, selbst für Feinde, und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens. In unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Diese Worte sollen uns Trost, aber auch Ansporn für unser eigenes Handeln sein. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nun laden wir euch ein, noch einmal unser neues Lied mit uns zusammen zu singen.